Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag. Das steht im Matthäusevangelium im 3. Kapitel. Damals kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes. Er wollte sich von ihm taufen lassen. Johannes versuchte, ihn davon abzuhalten und sagte: Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden. Und du kommst zu mir? Jesus antwortete ihm: Das müssen wir jetzt tun. So erfüllen wir den Willen Gottes. Da gab Johannes nach. Als Jesus getauft war, stieg er sofort aus dem Wasser, und sieh doch, der Himmel riss über ihm auf. Und er sah den Geist Gottes, der kam wie eine Taube auf ihn herab. Und sieh doch, dazu erklang eine Stimme aus dem Himmel: Das ist mein Sohn, ihn habe ich lieb, an ihm habe ich Freude. Das ist Gottes Wort.
Liebe Greifbar-Gemeinde, die beiden waren schon ein bisschen tüdelig, wie man bei uns in Westfalen sagt. Altersgebrechlich, nicht mehr so ganz fit im Kopf. Aber die beiden hatten sich im Altenheim kennengelernt. Und auf ihre alten Tage hatte der Blitz nochmal so richtig bei ihnen eingeschlagen. Eines Abends fasst er sich ein Herz und fragt sie: Willst du mich heiraten? Und sie antwortet beglückt: Ja, das will ich. Am nächsten Morgen wacht er auf und weiß beim besten Willen nicht mehr, was sie geantwortet hat. Soll er das nun zugeben? Schweren Herzens macht er sich auf den Weg und fragt: Du, ich habe gestern um deine Hand angehalten, aber ich weiß einfach beim besten Willen nicht mehr, was du gesagt hast. Daraufhin antwortet sie: Das ist aber gut, dass du mich fragst. Ich habe nämlich ja geantwortet, aber seit Mitternacht zerbreche ich mir den Kopf darüber, wer mich gefragt hat. Bevor wir uns nun weiter, was ich sowieso ganz schlimm finde, über ältere Menschen amüsieren, sage ich lieber mein Thema. Es geht darum, dass wir vergessliche Menschen sind. Wir vergessen, wer um uns geworben hat, und wir vergessen, was wir doch schon einmal geantwortet haben. Das alles kann deutlich werden, wenn wir die kleine Geschichte von der Taufe Jesu im Jordan ein bisschen näher betrachten. Und ich möchte zuerst ein bisschen einordnen, warum ich mache, was ich mache, und dann, was ich machen werde. Warum mache ich, was ich mache? Wir haben dieses Wochenende nachgedacht darüber, wie wir Zeugnis geben können und Zeugen sein können und vor wem und für wen, einschließlich Beziehungspartner. Und jetzt soll es darum gehen, wen bezeugen wir da eigentlich? Warum machen wir das? Wer ist eigentlich der, um den es da immer geht? Das ist der eine Punkt, das ist das, was ich machen möchte. Und warum möchte ich es machen? Ich habe auch ein bisschen daran gedacht, dass dieses Wochenende für eine nicht ganz kleine Gruppe unter uns eine der letzten Kontakte mit Greifbar sein wird. Und für uns, die wir bleiben, und für die, die gehen, möchte ich einfach ein paar Dinge nochmal festklopfen, die uns in der Gemeinde, die mir besonders wichtig sind, die wir gerne allen mitgeben möchten, die einmal auch durch die Gemeinde für eine Zeit lang hindurchgegangen sind. Und dann möchte ich die Geschichte ein bisschen einordnen. Sie gehört zu einem Fest, das in der Christenheit ganz wichtig und bei uns in unseren Breiten völlig unwichtig ist. Das sogenannte Epiphaniasfest. Das wird immer am 6. Januar gefeiert, das Fest der Erscheinung, das Fest des aufstrahlenden Lichtes, das in der Finsternis aufstrahlt. Epiphanias bedeutet Erscheinung, und für die Christen in der Ostkirche, in Russland und in Griechenland, ist das das eigentliche Weihnachtsfest. Mit diesem Fest verbunden sind aber eine Reihe von Geschichten, die von Jesus handeln, bevor er der große Jesus wurde. Wie alles begann. Ein paar Kindheitsfotos. Wir haben da ja nicht so viel. Das sind die verborgenen Jahre Jesu in Nazareth. Jesus, Kind einer Handwerkerfamilie, einfache Leute. Jesus lernt schreiben und lesen. Jesus hilft Papa in der Werkstatt. Jesus fackelt einen Bauwagen. Ah, nee, das war ein anderer. Das war... Jesus trifft sich mit Freunden. Wir wissen nicht viel aus dieser Zeit. Vor seiner ersten Predigt ist es richtig still. Ein unauffälliges Leben. Wir wissen nicht viel, aber wir wissen ein bisschen. Und dieses bisschen zeigt uns Jesus, wie er durch eine Art geistlicher, also eine Art Glaubensschule hindurch geht. Er wird in einem Stall geboren. Und die Besucher kommen einerseits von ganz unten, die Hirten, und andererseits von ganz ferne, die drei Weisen. Und Jesus wird fortan für die da sein, ganz unten und ganz von ferne. Er muss mit seinen Eltern auf die Flucht ins ägyptische Exil. Und im Grunde ist Jesus immer im Exil, grundsätzlich, denn der Stern, den er besucht, ist nicht sein Heimatplanet. Er sitzt bei den Schriftgelehrten im Tempel mit 12 Jahren. Da war er kurz vor dem Erwachsenwerden. Und er, der in der Welt Gottes Tag für Tag Zwiesprache mit dem Vater und dem Geist halten konnte, muss lernen, die Bibel zu lesen. Eine geistliche Schule, ein Weg. Und kurz vor der ersten Predigt, sozusagen direkt an der Kante, im Übergang, auf der Schwelle, von dem unscheinbaren Anfang zu der kurzen, aufregenden und spektakulären Zeit in der Öffentlichkeit, da geht er an den Jordan. Und er geht zu dem damals angesagtesten Prediger, er geht zu Johannes. Und der Johannes, der rief das Volk zur Umkehr, zu innerer und äußerer Erneuerung, zu neuem Gehorsam. Das war übrigens konfrontativer, direkter Stil. Und die ersten Worte, die Jesus überhaupt spricht, sind die nachdrückliche Bitte, er möge doch bitte getauft werden. Jesus geht durch eine geistliche Schule. Jesus hat also in seiner menschlichen Seite eine Art Werdegang im Glauben. Auch darüber sprachen wir an diesem Wochenende. Aber in den wenigen Worten, in den ganz wenigen Worten, die von der Taufe Jesu erzählen, steckt eine gewaltige Botschaft. Unser Blick soll im Glauben auf Jesus ausgerichtet sein. Und wir sollen um keinen Preis vergessen, wer er ist, was er tat, wer er für uns ist und was er für uns tat. Um keinen Preis vergessen. Wir sind ja so glaubenstüttelig. Also müssen wir uns erinnern lassen. Und es sind 3 Bilder von Jesus, die uns vor Augen gemalt werden. 3 Bilder, die wir in unserem Inneren aufhängen sollen, wie kostbare Gemälde, damit wir es nicht vergessen, wer uns hier begegnet. Das erste Bild: Jesus stellt sich in das Wasser zu uns schwierigen Menschen. Jesus stellt sich in das Wasser zu uns schwierigen Menschen. Wenn man schon zu lange im frommen Kosmos gelebt hat, dann staunt man noch kaum über das, was hier passiert. Jesus kommt, er bittet um die Taufe, er wird getauft und fertig. So what? Johannes der Täufer ist aber derjenige, der uns wieder das Staunen lehrt. Der wehrt sich. Der wehrt sich mit Händen und Füßen. Jesus möchte getauft werden, auf keinen Fall. Von Johannes getauft zu werden, bedeutete Folgendes. Ich bekenne meine Gebrochenheit, meine tiefe und abgründige Bosheit, mein Verdrehtsein in mich selbst, meine schlechten Gedanken, meine bösen Worte, meine verwerflichen Taten. Ich bekenne das und ich möchte, dass das alles im Fluss ertränkt wird. Es soll sterben und dann möchte ich ein anderes Leben führen. Ein Leben, das Gott gefällt, das dem Nächsten dient, das die Schöpfung erhält und sich selbst nicht ganz so ernst nimmt. Nicht think more or less of myself, but think of myself less. Das bedeutet es, von Johannes getauft zu werden. Und Johannes ist sofort eines klar, das hier ist verkehrte Welt, völlig verkehrte Welt, das passt nicht. Ich, Johannes, ich brauche eine solche Taufe. Alle anderen hier brauchen eine solche Taufe, aber Jesus nicht, er nicht. Er auf keinen Fall. Er ist nicht ein Mensch wie wir, Mit ihm könnten wir uns niemals messen. Er führt das Leben, das wir führen sollten. Jesus, vergiss es. Das ist doch verkehrte Welt. Ich war mal auf einer Freizeit. Da und ich war so ungefähr im Alter der Mehrheit hier. Und wir hatten einen meiner wirklich verehrten theologischen und geistlichen Lehrer mit zu Gast. Er hielt uns Vorträge und wir diskutierten mit ihm. Ich hatte bei ihm in Bethel an der Kirchlichen Hochschule studiert. Am Ende feierten wir Gottesdienst. Und in diesem Gottesdienst hatten wir eine Art Beichte. In der Stille konnte jeder seine Schuld bekennen und dann konnte man nach vorne gehen und sich die Hand auflegen lassen und den Zuspruch der Vergebung hören. Und mir rutschte das Herz in die Hose, als zu mir, dem Studenten, mein Lehrer, der Professor, kam, niederkniete und mich bat, ich möge ihm die Vergebung seiner Schuld zusprechen. Verkehrte Welt, dachte ich, verkehrte Welt. Andersherum wäre das irgendwie richtig. Ich sollte hier knien, er sollte mir die Vergebung zusprechen, aber doch so bitte nicht. Mir zitterte die Hand, als ich tat, worum er bat. Und das war nur ein Professor, nur ein Mensch. Bei Licht betrachtet ein bedürftiges Wesen wie ich. Und doch verkehrte Welt. Und das multipliziert, potenziert. Hier kommt Jesus. Jesus, Johannes sieht, wer da kommt. Ein Mensch, ein junger Mann. Aber eben auch der Immanuel, Gott mit uns. Ein junger Mann, aber eben auch Jesus, der Retter. Und ihm wird die Hand gezittert haben, als er tat, worum Jesus ihn bittet. Aber, liebe Greifbar-Gemeinde, das ist noch nicht die Pointe. Der Stress, den Johannes hatte, ist nur Beiwerk. Die Pointe geht viel, viel tiefer. Was tut Jesus hier? Was tut er? Er, der das Leben lebt, das wir leben sollten. Und wisst ihr, ich habe in der Vorbereitung wirklich gehofft und gebetet, dass euch das jetzt zum Staunen bringt. Jesus geht unter die Sünder. Also sein Zeugnisstil ist es, sich unter das Volk zu mengen und mit denen gemein zu machen, mit denen er eigentlich nichts gemein hat. Also Jesus geht unter die Sünder, aber das ist nicht genug gesagt. Jesus geht unter die Sünder, nein, Jesus geht für die Sünder unter. Jesus geht für die Sünder unter. Was hier passiert, ist eine Ouvertüre für das Kreuz. Jesus steigt in das Wasser der Buße. Jesus lässt die Wellen über sich zusammenschlagen. Er beugt sich unter die Sünde. Und das ist nur deshalb eine Pointe, weil er das alles einfach eigentlich nicht ist. Johannes sagt, lass mich ins Wasser und taufe mich. Und Jesus sagt, nein, das ist mein Platz. Ich gehe und trete an deinen Platz. Ich lebe nicht nur das großartige Leben, damit du mir nacheifern kannst. Falsch. Ich sterbe den Tod des Sünders. Ich trete an deine Stelle. Ich sterbe den Tod, den du sterben müsstest. Ich trete an deine Stelle, damit du nie wieder an diese Stelle treten musst. Und damit ist, bevor Jesus eine einzige Tat getan hat, bevor er eine einzige Rede gehalten hat, bevor er einen einzigen Jünger berufen hat, schon alles gesagt. Jesus in der Taufe, der Retter unter Wasser, an meiner Stelle. Und davon lebt unser Glaube. Das reicht für jetzt und für immer. Nehmt das Bild mit in Herz und Verstand und vergesst es bitte nicht, denn davon leben wir. Das zweite Bild, die Stimme des Vaters an den geliebten Sohn. Die zweite gewaltige Szene in diesen wenigen Versen. Das heißt, der Himmel habe sich geöffnet. Es ist, als ob die Wolken aufreißen und ein einziges klares, helles Licht leuchtet. Und dann kommt der Geist auf Jesus herab und der Vater spricht. Familienwiedervereinigung. Jetzt sind sie alle beieinander. Der Vater spricht, der Geist kommt und Jesus hört. Das ist mein lieber Sohn. Ihn habe ich lieb, an ihm habe ich Freude. Versteht ihr, Jesus bekommt himmlischen Beifall für seine tiefe Erniedrigung, wo es tiefer kaum noch geht, bis zu dem Tag, an dem sie ihn an ein Kreuz nageln werden. Da hört er die Stimme des Vaters. Und sie sind gar nicht zuerst an Jesus gerichtet, diese Worte. Sie sind an die gerichtet, die die Zeugen dieser erstaunlichen Geschichte werden. Sie sind an uns gerichtet, so als wollte der Vater sicherstellen, dass wir es auch ja richtig verstehen. Guckt hin, der da im Wasser, bei den Sündern, unter der Sünde, das ist mein lieber Sohn. Ich habe ihn lieb und er macht mir so viel Freude. Also dem Jesus läuft das Wasser noch aus den Haaren, und sein Mantel ist triefend nass vom Flusswasser. Er wurde gedöppt, wie man im Norden sagt, und er schnappt noch nach Luft. Da kommt diese Stimme. Und sie legitimiert, bestätigt, besiegelt alles. Alles, was in dieser bemerkenswerten Stunde passiert. An den Anfang stellt Vater grundlegende Bejahung und tiefe Liebeserklärung. An den Anfang, nicht als Lohn für ein fleißiges, Gott wohlgefälliges Leben. An den Anfang, mein lieber Sohn, lieb habe ich ihn, Freude macht er mir. Das ist das zweite Bild, das wir in unserem Inneren aufhängen sollen und es nie wieder vergessen. Denn die Pointe ist nun die: Stellt sich Jesus an unsere Stelle, nimmt er den Platz des schuldigen Menschen ein, so ändert sich für uns alles. Das, was hier geschieht, ist einerseits einzigartig. Da ist Gottes Beifall und Zustimmung zu diesem einmaligen Weg, den Jesus für uns an unserer Stelle zu unseren Gunsten geht. Einmalig, unwiederholbar. Und doch strahlt etwas davon auf uns ab. Und darum muss und darf jetzt auch von unserer Taufe die Rede sein. Weil Jesus das Leben lebte, das wir leben sollen, und weil er den Tod starb, den wir sterben müssten, ändert sich alles. Wenn wir heute taufen, ist das etwas völlig anderes als die Taufe des Johannes. Die Taufe zur Zeit des Johannes ist vorbei. Die christliche Taufe ist etwas anderes. Wenn wir heute getauft werden, dann geht es nicht um unsere tapfere Entscheidung, künftig ein Gott wohlgefälligeres Leben zu führen. Wenn wir heute taufen und wenn bei uns Menschen, klein oder groß, getauft werden, dann hören sie auch, was Jesus hörte. Sie hören, was Jesus hörte, aber sie hören es nur, weil Jesus es hörte. Ihr hört es, weil Jesus an eure Stelle trat. Ihr hört es, weil damit alles anders wurde. Und weil der eine, der liebe Sohn, der, an dem Gott Freude hat, da ist, darum hört ihr nun auch, du bist mein geliebtes Kind, dich habe ich lieb und an dir habe ich Freude. Weil Jesus es hörte, hört ihr es, zuerst, immer wieder und zuletzt. Als ihr getauft wurdet, fing es an. Da hat Vater gesagt, was freue ich mich, dass du da bist. Was freue ich mich, dass du da bist. Mein liebes Kind, ich hab dich lieb. Bevor wir etwas leisten, mein liebes Kind. Wenn etwas schief geht, mein liebes Kind. Wenn wir sterben und wieder bei ihm ankommen, mein liebes Kind. Ich bin so froh, dass du da bist. Die Stimmen um uns herum, und die Stimmen in uns drinnen sagen häufig, du bist ein Problem, du bist schwierig, du bist nicht genug, du bist ein Sorgenkind, du machst mir Kummer, du hast mich enttäuscht. Aber der Vater sagt, immer, du bist mein geliebtes Kind, du bist Grund zu größter Freude. Und wenn sich alle ärgern, freut er sich immer noch, dass ich da bin. Wenn wir unsere Geschichte mit Gott erzählen, wo fangen wir an? In unseren Erlebnissen, Beschlüssen und Erkenntnissen? Oder da an diesem Punkt, zum Beispiel in der Taufe? als Vater diese Worte über uns sprach und die ganze Welt darauf aufmerksam machte, ach übrigens, auch der, auch die ist mein geliebtes Kind. Und was wollen wir noch werden mit unserem Leben? Hoffentlich entwickeln und verändern wir uns, kommen weiter, werden tiefer, denken höher, wagen mutiger, lieben glühender, vergeben bereitwilliger. Aber wir kommen dabei nie über das hinaus, sondern höchstens dorthin zurück, dass Vater sagt, du bist mein geliebtes Kind. Unser Wachstum als Jünger führt in diese Erkenntnis hinein und nicht über sie hinaus. Wir können nie mehr sein als sein geliebtes Kind. Wir entdecken höchstens immer besser, was wir sein dürfen. Henry Nouwen, katholischer Theologe, hat diese Stelle auch einmal ausgelegt und er sagt, diese Worte legen die innerste Wahrheit eines jeden Menschen frei. Gegen jede Selbstverachtung und gegen jedes bittere Urteil über uns. Du bist mein geliebtes Kind. Und das alles, weil Jesus es hört, darum hören wir es, denn er trat an unsere Stelle. Prägt es euch ein, vergesst es nicht, schaut es immer wieder an. Das letzte Bild geht über unsere Geschichte hinaus, weil es ist wichtig, was danach passiert. Nach dem Tauffest geht es in die Wüste. Wir müssen noch ein Stückchen mitgehen auf das letzte Stück seiner Schullaufbahn. Die Matura, sagt man, glaube ich, in Österreich, das Abitur, der Abgang aus der Schulzeit. Ein Stück über die Taufe hinaus. Er geht unter die Sünder und der Vater erklärt aller Welt, wer er ist. Und das Nächste, was uns erzählt wird, ist, dass Jesus in die Wüste geht. All das, was uns einfällt, wenn wir an Jesus denken, was er tut, sagt, er leidet, fängt immer noch nicht an, noch immer muss etwas passieren. Also zieht er sich zurück in die Wüste. Und der Gegensatz könnte nicht härter sein. Hier Wasser, dort Wüste. Hier die größte Freude, dort der härteste Angriff. Hier spricht der Himmel, dort spricht die Hölle. Unmittelbar nach der unglaublichen geistlichen Erfahrung folgt die härteste Anfechtung. Sagt hier der Vater, du bist mein geliebter Sohn. So sagt dort der Teufel. Also wenn du wirklich Gottes Sohn sein solltest, das ist ja höchst zweifelhaft. Nach der Erfahrung kommt die Anfechtung. Also wenn du wirklich Gottes Sohn sein solltest, dann tu bitte außergewöhnliche, übernatürliche Dinge. Dann sei der Wundertüter, Wundertäter, Brotvermehrer, Felsenspringer. Wenn du wirklich Gottes Sohn sein solltest, was doch eher zu bezweifeln ist, so folgt auf die Wassertaufe die Feuertaufe. Es geht nicht höher, besser, schöner, weiter, es geht hinunter. Du bist mein geliebter Sohn, sagt Vater. Wirklich, fragt Satan. Hinter solcher Infragestellung unseres innersten Wesens, wenn das in unser Herz kriecht und unseren Verstand besetzt, wenn das passiert, steckt immer Intelligenz dahinter, steckt immer Wille dahinter, steckt immer Macht dahinter. Denn das ist Satan, ein intelligenter, böser und kräftiger Wille. Satan ist der Geist, der stets verneint. Satan ist der, der Zweifel sät. Satan ist der, der in Frage stellt, was Vater sagt. Und Jesus muss sich ihm stellen. Er steigt nicht nur in das tiefe Wasser der Taufe, er geht in die staubtrockene, lebensfeindliche Wüste, wo Satan auf ihn wartet. Und Jesus hat nur eins, womit er sich wehrt. Es steht geschrieben, sagt er. Nicht das großartige Erlebnis am Jordan, nein, nur die Schrift. Es steht geschrieben. Jesus lehrt uns, mit der Bibel zu leben, zu glauben und zu kämpfen. Mit der Bibel, wenn das Gefühl nicht trägt. Mit der Bibel, wenn der Satan alles in Frage stellt. Mit der Bibel, wenn wir nicht mehr wissen, wer wir sind und ob wir es sein dürfen. Dem, was Gottes Geist zu schreiben lehrte, ist Satan nicht gewachsen. Er muss weichen. Und Jesus wird wieder eingetaucht in die himmlischen Kräfte. Die Engel, so heißt es, müssen ihm dienen. Es konnte nicht mehr besser werden als in dem Moment, in dem Jesus das Wasser durchstößt, auftaucht und die Stimme des Vaters öffentlich proklamiert. Er ist es. Und danach konnte es nicht mehr schlimmer kommen. Einsam, durstig, angegriffen und in Versuchung geführt. Je besser das Leben, desto tiefer die Angriffe. Tim Keller sagt es ähnlich. The better your life, the deeper your trouble. Mit jedem Schritt, den wir im Glauben wachsen, kommt ein neuer Kampf. Mit jedem Fortschritt eine neue Anfechtung. Jeder Schritt nach vorne bietet eine neue Chance zum Sündigen. Bis an unser Ende. Wer das verschweigt, preist irgendetwas an, aber nicht den Glauben an Jesus. Nicht das lebendige, mündige Christsein. Nicht die Nachfolge des im Jordan Getauften und in der Wüste Versuchten. Im Grunde müssten wir unser Glaubensbekenntnis ein bisschen erweitern. Empfangen vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, getauft von Johannes dem Täufer, versucht in der Wüste vom Satan, gelitten unter Pontius Pilatus. Er ist da durchgegangen. Vor uns her und für uns. Und wenn wir da durchgehen, dann ist er da. Wir gehen voran, indem wir immer wieder zurückkehren zu dem Wort, das ganz am Anfang über unserem Leben und über unserem Glauben ausgesprochen wurde. Vergiss es nicht. Vergiss nicht, er ist an unsere Stelle getreten. Die Schuld hat keinen Anspruch mehr auf euch. Vergiss es nicht, er ist der geliebte Sohn und darum sind wir die geliebten Kinder. Vergiss es nicht, er musste durch die Wüste, es blieb ihm nicht erspart, es bleibt uns nicht erspart. Aber der Teufel lügt, wenn er in unserem Herzen Zweifel sät, wenn er uns den Kopf verwirrt und das Herz schwer macht und uns zu einem schöneren Leben locken will und die ganze Welt verspricht, vergiss es nicht, der Teufel lügt. Er lügt, wenn er in Frage stellt, dass du bist, wer du bist und dich vergessen machen will, was du bist. Getauft, geliebt, berufen, gehalten, erlöst, gerettet, begabt und gesandt. Kurzum, du bist Vaters liebes Kind und er hat an dir Freude. Ich komme zum Schluss. Das Mahl wird uns gleich zu schmecken geben, was wir gehört haben. Und bitte, liebe Schwestern und Brüder, bitte, vergesst es nicht. Hängt die Bilder auf in Kopf und Herz. Werdet nicht glaubenstüdelig. Warum mussten wir das, jedenfalls meiner Meinung nach, hören? Aus zwei Gründen. Erstens, weil es darum geht, den Blick zu heben und auf Jesus zu schauen. So hat es Wilhelm Busch gesagt und so haben wir es ganz am Anfang dieses Wochenendes gehört. Blickt auf zum Herrn im Jahr des Herrn 2019. So hat es Tim Keller uns gesagt. Nicht weniger von uns denken, aber weniger mit uns selbst beschäftigt sein. Auf Jesus schauen. Bei ihm Zuversicht tanken, seinen Fußstapfen folgen, selbst vergessen tun, was er uns lehrt. Auf Jesus schauen, über das Gelingende nicht stolz werden, über das Scheiternde nicht verzweifeln. Immer mehr auf Jesus schauen, immer weniger auf uns schauen. Und zweitens, genau das ist der innere Grund, warum es Greifbar überhaupt gibt. Jesus geht vor uns her, durch Greifswald und sammelt sein Volk. Wir gehen hinter ihm her und ihm zur Hand. Wir geben Zeugnis, jeder in seinem Stil. Wir sammeln Menschen, die es hören müssen, damit ihr Herz Jesus und nicht dem Satan traut. Und wenn Gottes Volk dem zustimmen kann, dann ruft es.
Amen.